durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie herzlich zur Sendereihe durch die Bibel. In dieser Sendung schlagen wir ein weiteres Buch des Alten Testaments auf, das zweite Buch der Könige. Aber weil es inhaltlich mit dem ersten Buch der Könige und den beiden Samuel-Büchern eng verbunden ist, empfindet man beim Lesen eigentlich überhaupt keinen Einschnitt. Ganz am Ende des ersten Buches der Könige wird berichtet, dass es an der Spitze des Nordreiches Israel zu einem Generationswechsel kommt. Nachdem der gottlose König Ahab in einer Schlacht gegen die Aramäer durch einen Pfeil getroffen wurde und starb, übernimmt nun sein Sohn Ahasja die Regentschaft. Er ist ein gottloser Mann wie sein Vater, so urteilt die Bibel. Im Südreich Juda dagegen hat weiterhin König Josaphat das Sagen. Über ihn heißt es, er wandelte in den Wegen seines Vaters Asa und tat, was dem Herrn wohlgefiel. Im Nordreich Israel hat inzwischen Ahasja die Regierungsgeschäfte seines verstorbenen Vaters Ahab übernommen. An der geistlichen Grundausrichtung scheint sich am Königshof jedoch nichts zu ändern. Denn über den alten König heißt es in der Bibel, er tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und über den neuen König lautet das Urteil, er wandelte in den Wegen seines Vaters und seiner Mutter. Ja, richtig, Ahasjas Mutter, Isebel, sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Als Tochter eines Phönizierkönigs hatte sie wohl dafür gesorgt, dass sich der Glaube an Baal im Nordreich Israel etablieren konnte. Ihr Ehemann, König Ahab, hatte in der Stadt Samaria sogar einen Tempel zu Ehren Baals errichten lassen. Doch nun also zu Ahasja, dem neuen König des Nordreiches. Ganz am Anfang des zweiten Buches der Könige wird berichtet, es fielen aber die Moabiter ab von Israel, als Ahab tot war. Und Ahasja fiel durch das Gitter in seinem Obergemach in Samaria und wurde krank. Und er sandte Boten und sprach zu ihnen, geht hin und befragt Baal-Sebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Bei dem Gitter, das hier erwähnt wird, handelt es sich um ein Geländer, das den Teil der Dachterrasse absicherte, der nicht vom Obergemach überbaut war. Anders ausgedrückt, Ahasja stürzte vom oberen Stockwerk seines Palastes und verletzte sich schwer. Es würde mich übrigens nicht wundern, wenn einige Leute damals hinter vorgehaltener Hand behaupteten, er sei betrunken gewesen, als dieser Unfall passierte. Viel schlimmer als das war jedoch die Tatsache, dass sich Ahasja in seiner Verzweiflung nicht an Gott wandte, sondern Boten in die Stadt Ekron schickte, um dort ein Orakel zu befragen. Der Götze Baal-Sebub sollte Auskunft darüber geben, ob König Ahasja wieder gesund werden wird. Ich lese weiter ab Vers 3. Aber der Engel des Herrn redete mit Elia, dem Tischbiter. Auf und geh den Boten des Königs von Samaria entgegen und sprich zu ihnen, ist denn nun kein Gott in Israel, dass ihr hingeht, zu befragen Baal-Sebub, den Gott von Ekron? Darum spricht der Herr, du sollst nicht mehr von dem Bett herunterkommen, auf das du dich gelegt hast, sondern sollst des Todes sterben. Und Elia ging. Und als die Boten unverrichteter Dinge zum König zurückkamen, sprach er zu ihnen, warum kommt ihr zurück? Sie sprachen zu ihm, es kam ein Mann herauf, uns entgegen, und sprach zu uns, geht wieder hin zu dem König, der euch gesandt hat, und sprecht zu ihm, so spricht der Herr, ist denn kein Gott in Israel, dass du hinsendest, zu befragen Baal-Sebub, den Gott von Ekron? Darum sollst du nicht mehr herunterkommen von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, sondern sollst des Todes sterben. Er, der König, sprach zu ihnen, von welcher Art war denn der Mann, der euch begegnete und das zu euch sagte? Sie sprachen zu ihm, er hatte langes Haar und einen Ledergurt um seine Lenden. Er aber sprach, es ist Elia, der Tischbiter. Soweit die Verse 3-8. Wieder einmal wird der Prophet Elia im Auftrag Gottes zum Unruhestifter. Diesmal ist es König Ahasja, den er in innere Unruhe versetzt. Er prophezeit ihm, dass er sich von seiner Verletzung niemals erholen, sondern sogar sterben wird. Können Sie sich übrigens noch daran erinnern, dass ich den Propheten Elia, was sein Aussehen betrifft, einmal mit Johannes den Täufer verglichen habe? Jetzt wissen Sie warum. Er hatte langes Haar und einen Ledergurt um seine Lenden, heißt es über Elia in Vers 8. Ganz ähnlich wird Johannes der Täufer in den ersten Versen des Markus-Evangeliums beschrieben. Dort heißt es über ihn: Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Beide Männer, Elia wie Johannes, eckten an mit ihren Botschaften, die ja nicht ihre eigenen waren, sondern die sie im Auftrag Gottes überbrachten. Johannes der Täufer bezahlte seine Unerschrockenheit schließlich mit dem Leben. Und auch Elia gerät zunehmend in Gefahr. Nachdem die Boten des Königs nicht mit einem Orakel des Baal-Zebub zu ihm zurückgekehrt sind, sondern mit einer Prophezeiung Elias, will König Ahasja ihn vom Krankenbett aus offenbar zur Strecke bringen. Denn in unserem Bibeltext wird ab Vers 9 berichtet: Und der König sandte zu Elia einen Hauptmann über 50 samt seinen 50 Mann. Und als der zu ihm, dem Propheten Elia, hinaufkam, siehe, da saß er oben auf dem Berge. Er aber sprach zu ihm: Du Mann Gottes, der König sagt, du sollst herabkommen. Elia antwortete dem Hauptmann über 50: Bin ich ein Mann Gottes, so falle Feuer vom Himmel und fresse dich und deine 50 Mann. Da fiel Feuer vom Himmel und fraß ihn und seine 50 Mann. Und der König sandte wieder einen anderen Hauptmann über 50 zu ihm samt seinen 50 Mann. Der kam zu ihm hinauf und sprach zu ihm: Du Mann Gottes, so spricht der König, komm eilends herab. Elia antwortete: Bin ich ein Mann Gottes, so falle Feuer vom Himmel und fresse dich und deine 50 Mann. Da fiel das Feuer Gottes vom Himmel und fraß ihn und seine 50 Mann. Aus heutiger Sicht würde man dem Propheten Elia wohl vorwerfen, kein guter Diplomat gewesen zu sein. Hätte er nicht vom Berg herunterkommen können, um zuerst das Gespräch mit dem jeweiligen Hauptmann und dann auch mit dem König zu suchen? Nein, Elia denkt überhaupt nicht daran. Denn das Gerichtsurteil Gottes über König Ahasja steht fest und kann durch diplomatische Verhandlungen nicht abgemildert oder gar zurückgenommen werden. Ich habe den Eindruck, dass heute vielen Christen, aber auch christlichen Gemeinden und Kirchen eine gewisse Standhaftigkeit fehlt, wie sie bei Elia zweifellos anzutreffen ist. Sozusagen ein fast schon dickköpfiges Festhalten an dem, was Gott als richtig oder falsch bezeichnet hat. Wenn es um ethische oder moralische Fragen geht, sind viele Christen und christliche Institutionen meiner Meinung nach zu kompromissbereit. Zunächst scheint es zwar so, als ob man dadurch von Nichtchristen bzw. von politischen und gesellschaftlichen Gruppierungen mehr Anerkennung bekommen würde. Doch auf der anderen Seite geht ein Stück Glaubwürdigkeit verloren. Wenn die Christen keine klare Position mehr beziehen, wenn es beispielsweise um Familie und Ehe geht, um Abtreibung, um Sterbehilfe und so weiter, dann werden sie bald überhaupt kein Gehör mehr finden. Für den Propheten Elia ist es also eine Selbstverständlichkeit, dass er mit dem, was er im Auftrag Gottes verkündigt, immer wieder aneckt. Deshalb weigert er sich auch, von dem Berg herunterzukommen, von dem ihn bereits zwei Hauptmänner mit ihren Leuten herunterholen wollten. Nach außen hin wurde dies als ein klares Signal verstanden, nämlich: König Ahasja ist dem Tod geweiht. An diesem Entschluss, den Gott persönlich gefasst hat, gibt es nichts zu deuteln. Ich lese weiter ab Vers 13. Da sandte der König wiederum den dritten Hauptmann über 50 samt seinen 50 Mann. Als der zu ihm hinaufkam, beugte er seine Knie vor Elia und flehte ihn an und sprach zu ihm: Du Mann Gottes, lass mein Leben und das Leben deiner Knechte, dieser 50, vor dir etwas gelten. Siehe, Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die ersten zwei Hauptleute über 50 mit ihren 50 Mann gefressen. Nun aber lass mein Leben etwas gelten vor dir. Dieser Hauptmann scheint zu begreifen, Elia ist auf jeden Fall mächtiger als er, weil Elia den Gott Israels auf seiner Seite hat. Und so ist die Bitte, die der Hauptmann an Elia richtet, im Grunde eine Bitte an Gott. Er möge doch ihm, dem Hauptmann und seinen Leuten gnädig sein. Und Gott erhört diese Bitte. Weiter ab Vers 15. Da sprach der Engel des Herrn zu Elia: Geh mit ihm hinab und fürchte dich nicht vor ihm. Und er machte sich auf und ging mit ihm hinab zum König. Und Elia sprach zu ihm: So spricht der Herr, weil du Boten hingesandt hast und hast befragen lassen Baal-Zebub, den Gott von Ekron, als wäre kein Gott in Israel, dessen Wort man erfragen könnte, so sollst du von dem Bett nicht mehr herunterkommen, auf das du dich gelegt hast, sondern sollst des Todes sterben. Elia hält also unbeirrt fest an dem, was von vornherein Gottes Botschaft war. König Ahasja soll wissen, dass er deshalb sterben wird, weil er in seiner Not den Götzen Baal-Zebub befragen lassen wollte. Und so endet das erste Kapitel im zweiten Buch der Könige mit dem Bericht über Ahasjas Tod. So starb Ahasja nach dem Wort des Herrn, das Elia geredet hatte. Und Joram wurde König an seiner Stadt, im zweiten Jahr Jorams, des Sohnes Josaphats, des Königs von Juda. Denn Ahasja hatte keinen Sohn. Was aber mehr von Ahasja zu sagen ist, was er getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Israel. Wie diesen beiden Versen zu entnehmen ist, hat König Ahasja keinen Sohn. Deshalb übernimmt sein Bruder Joram die Herrschaft über das Nordreich Israel. Und im Südreich Juda sitzt ebenfalls ein König Joram auf dem Thron, nämlich der Sohn des rechtschaffenen Josaphat. Weiter geht es mit Kapitel 2. Hier wird berichtet, dass der Prophet Elia seinen besonderen Dienst auf eine sehr besondere Art und Weise beendet und dass Elisa in seine Fußstapfen tritt. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 19, ist uns ja Elisa bereits kurz begegnet. Vielleicht erinnern Sie sich daran, wie er gerade auf dem Feld beim Pflügen war, als Elia bei ihm auftauchte und ihm seinen Mantel überwarf. Das war ein Zeichen dafür, dass Elisa sozusagen von Elia in Beschlag genommen wurde, nämlich als sein Jünger und Nachfolger. Aus Kapitel 2 lese ich nun die Verse 1 bis 4. Als aber der Herr Elia im Wetter gegen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl, schweig nur still. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Ist es ein Gefühl der inneren Verbundenheit, das Elisa dazu bringt, sich an Elias Fersen zu heften? Oder ist er einfach nur neugierig, was passieren wird? Und umgekehrt, ist Elia besorgt, dass seinem Freund und Jünger etwas zustoßen könnte, wenn er selbst auf spektakuläre Weise diese Welt verlässt? Nun, diese Fragen bleiben unbeantwortet. Klar ist nur, dass Gott seine Absicht kundgetan hat, Elia zu entrücken. Weiter wird berichtet: Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl, schweig nur still. Wie vorher schon in Bethel, trifft also Elisa auch in Jericho auf sogenannte Prophetenjünger, die sich wohl mit ihren Familien zu Gemeinschaften zusammengeschlossen haben, vergleichbar dem Leben in einem Orden. Sowohl in Bethel wie auch in Jericho wissen die Prophetenjünger bereits Bescheid. Elia wird nicht sterben, sondern entrückt werden. Seltsam ist die Tatsache, wie sie mit ihrem Wissen hausieren gehen. Aber immerhin, sie kündigen nichts Falsches an. Heute dagegen wird man eher mit Horoskopen und Wahrsageangeboten konfrontiert. Wer sich darauf einlässt, läuft Gefahr, in die Irre zu gehen. Weiter ab Vers 6. Und Elia sprach zu ihm, also zu Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und es gingen die beiden miteinander. Und 50 von den Prophetenjüngern gingen hin und standen von ferne. Aber die beiden standen am Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, so dass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Etwas Ähnliches ist rund 500 Jahre zuvor schon einmal passiert, als das Volk Israel von Josua durch den Jordan geführt wurde, um das Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Damals sorgte Gott dafür, dass sich der Jordan sozusagen aufstaute, damit das Volk den Fluss durchqueren konnte. Diesmal geschieht dieses Wunder allein für Elia und Elisa. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, dass mir zwei Anteile von deinem Geiste zufallen. Er sprach, du hast Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen, wenn nicht, so wird's nicht sein. Zwei Anteile von deinem Geiste möchte Elisa gerne haben. Und der hebräische Bibeltext legt nahe, dass Elisa gewissermaßen das geistliche Erbe seines Lehrmeisters übernehmen will, so wie ein erstgeborener Sohn das materielle Erbe seines Vaters übernimmt. Elia gibt ihm keine Zusage, weil nur Gott darüber bestimmen kann. Aber im Rückblick kann man wohl sagen, dass Elisas Wunsch in Erfüllung geht, denn als Prophet erlangt er meines Erachtens größere Bedeutung als sein Vorbild Elia. Mit anderen Worten, Elisa bekommt tatsächlich zwei Anteile von Elias Geist. Weiter ab Vers 11. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. Elisa aber sah es und schrie, mein Vater, du Wagen Israels und sein Gespann, und sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war, und kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordans. Und er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser. Da teilte es sich nach beiden Seiten, und Elisa ging hindurch. Dass Gott dieses Wunder ein zweites Mal geschehen lässt, so dass Elisa trockenen Fußes die andere Seite des Jordans erreichen kann, das ist ohne Zweifel als ein Zeichen zu verstehen. Als ein Zeichen dafür, dass Elisa mit dem ausdrücklichen Einverständnis Gottes der Nachfolger Elias wird. Zugleich fühle ich mich persönlich darin bestärkt, immer wieder selbst die Frage zu stellen, wo ist nun der Herr? Also, statt immer nur auf die Erfahrungen und Methoden anderer Leute zu schielen, will ich lieber danach fragen, ob Gott an meiner Seite steht, wenn ich etwas Neues, etwas Herausforderndes anpacke. Denn allein darauf kommt es an. Lassen Sie mich an dieser Stelle noch einen Blick werfen auf Vers 12. Dort bezeichnet Elisa den Propheten Elia als Wagen Israels und sein Gespann. Mit diesem Wagen ist ein Streitwagen gemeint, der normalerweise bei militärischen Auseinandersetzungen zum Einsatz kam. Einem einfachen Fußsoldaten war ein solcher Streitwagen natürlich haushoch überlegen. Das heißt, Elia wurde als ein Prophet angesehen, der sich mehr für Gott eingesetzt hat als viele andere Propheten. Zurück zu Elisa, der gerade miterlebt hat, wie Elia entrückt wurde. Nachdem er trockenen Fußes den Jordan durchquert hat, trifft er wieder auf die eine Gruppe von Prophetenjüngern. Ich lese weiter ab Vers 15. Und als das die Prophetenjünger sahen, die gegenüber bei Jericho waren, sprachen sie, der Geist Elias ruht auf Elisa. Und sie gingen ihm entgegen und fielen vor ihm nieder zur Erde und sprachen zu ihm, Siehe, es sind unter deinen Knechten 50 starke Männer. Die lass gehen und deinen Herrn suchen. Vielleicht hat ihn der Geist des Herrn genommen und auf irgendeinen Berg oder in irgendein Tal geworfen. Er aber sprach, lasst sie nicht gehen. Tja, die Prophetenjünger, die doch eigentlich sehr gut darüber informiert waren, was mit Elia geschehen wird, erweisen sich im Nachhinein als eine ziemlich verunsicherte Truppe. Entrückung? Schön und gut, denken sie. Aber warum denn gleich in den Himmel? Vielleicht wurde Elia von Gott nur zu einem anderen Ort gebracht. Ganz so verrückt, wie diese Idee klingt, ist sie übrigens nicht. Denn im ersten Buch der Könige, Kapitel 18, wird angedeutet, dass es einen solchen Vorfall möglicherweise schon gegeben hat. Der Geist des Herrn könnte dich entführen, und ich wüsste nicht wohin, sagte damals der Hofmeister von König Ahab zu Elia. Die Prophetenjünger wollen also sicher gehen, ob das Verschwinden Elias nicht auch so zu erklären sein könnte. Weiter ab Vers 17. Aber sie nötigten Elisa, bis er nachgab und sprach, lasst sie hingehen. Und sie sandten hin 50 Männer, und diese suchten Elia 3 Tage. Aber sie fanden ihn nicht. Und sie kamen zu Elisa zurück, als er noch in Jericho war, und er sprach zu ihnen, sagte ich euch nicht, ihr solltet nicht hingehen? Nach dieser Suchaktion akzeptieren wohl auch die Prophetenjünger, dass Elia für immer von ihnen genommen wurde. In den folgenden Versen wird nun von einer Begebenheit berichtet, in der die Bewohner von Jericho Elisa um Rat fragen. Ab Vers 19 ist dort zu lesen, und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa, siehe, es ist gut wohnen in dieser Stadt, wie mein Herr sieht, aber es ist böses Wasser und es macht unfruchtbar. Er sprach, bringt mir her eine neue Schale und tut Salz hinein. Und sie brachten's ihm. Da ging er hinaus zu der Wasserquelle und warf das Salz hinein und sprach, so spricht der Herr, ich habe dies Wasser gesund gemacht. Es soll hinfort weder Tod noch Unfruchtbarkeit von ihm kommen. So wurde das Wasser gesund, bis auf diesen Tag nach dem Wort Elisas, das er sprach. Elisa macht böses Wasser, also mit schädlichen Substanzen verunreinigtes Wasser, wieder genießbar. Natürlich mit Gottes Hilfe. Aufgrund dieses Wassers, so heißt es in einer modernen Bibelübersetzung, kommt es hier in dieser Gegend immer wieder zu Fehlgeburten bei Mensch und Tier. Tatsächlich scheint genau das gemeint zu sein, denn Elisa sagt, nachdem er sich um das Wasser gekümmert hat, es soll hinfort weder Tod noch Unfruchtbarkeit von ihm kommen. Dass Elisa eine Schale voll Salz in die Quelle schüttet, mag damit zu tun haben, dass Salz vor Verwesung schützt, weil es bestimmte Bakterien und andere Mikroorganismen abtötet. Doch ganz gleich, ob es für Elisas Vorgehen eine natürliche Erklärung gibt oder nicht, auf jeden Fall erlebt Elisa bereits zum 2. Mal, dass Gott an seiner Seite steht und ihn als sein Werkzeug gebrauchen will. Und zwar im Unterschied zu seinem Vorgänger Elia, eher als einen Botschafter der Gnade Gottes. Die Anzahl der Wunder, die er vollbringt und die in der Bibel erwähnt werden, ist eher ungewöhnlich groß für einen Propheten. Und noch etwas fällt auf. Während Elia des Öfteren vor großem Publikum seinen Auftritt hatte, wendet sich Elisa häufig ganz behutsam einzelnen Personen zu. Der Prophet Elisa. Häufig wendet er sich ganz behutsam einzelnen Personen zu. Aber er kann auch anders, wie schon die nächsten Verse aus dem 2. Buch der Könige unter Beweis stellen. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.